Persien. Das Reich des Kalifen Harun al-Rashid. 8. Jahrhundert nach Christus. Das 52. Jahr des Dschinnkrieges. Das fliegende Pferd aus Elfenbein suchte nach ihm am Himmel. Es suchte in der Wüste. Nirgends eine Spur. Nirgendwo ein Zeichen, dass der Ifrit noch lebte. Er war fort, seine Aura wie ausgelöscht. Das Elfenbeinpferd galoppierte auf den Winden nach Westen. Aus dem Staubdunst über der Wüste tauchten die Kuppeln und Zwiebeltürme Bagdads auf. Weit entfernt, aber überdeutlich für seinen geschärften Blick. Die Augen des Zauberpferdes waren von Magierhand erschaffen worden. Und obgleich es alt war, uralt, kannte es keine Krankheit, keinen Verschleiß seines künstlichen Körpers. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als das Pferd Bagdad erreichte. Die Stadt der Kalifen lag wie eine weiße Perle auf einem Kissen aus Sand. Die kreisrunde Stadtmauer, von 100 Türmen gekrönt, umschloss ein dicht gedrängtes Nest aus Gassen und Plätzen voller Menschen. Schwärme von fliegenden Teppichen kreuzten über den Dächern. Doch das Elfenbeinpferd vermochte viel höher aufzusteigen als sie. Falls die Reiter es entdeckten, würden sie es nicht erreichen können. Gestern war der Ifrit, der Wunsch-Dschinn, von ihrem gemeinsamen Lagerplatz in den Bergen verschwunden und seither suchte das Zauberpferd nach ihm. Die ganze Nacht hindurch hatte es Ausschau nach seiner Spur gehalten. Nichts. Nur immer wieder die Fährte des Ifrit-Jägers auf den Winden aus dem Osten. Sie unterschied sich von all jenen, die Bagdads Teppichreiter über der Wüste hinterlassen hatten. Das Pferd hatte sie schon früher gewittert, während seines letzten Erkundungsfluges über den Zagros-Bergen. Und ganz deutlich am leeren Lagerplatz, kurz nachdem der Wunsch-Dschinn verschwunden war. Aber warum hatte der Jäger ihn gefangen? Der Ifrit nutzte niemanden mehr. Er war geschwächt, seine Wunschmacht verblichen. Das Elfenbeinpferd war ihm begegnet, nachdem er dem Untergang der hängenden Städte entronnen war, weit im Osten in den Bergen des Kopet Dag. Fortan hatten sie ihren Weg nach Westen als Freunde fortgesetzt. Bagdad lag am linken Ufer eines Flusses, der glitzernd die persische Wüste durchschnitt. Rundum erstreckten sich weite Zeltlager, in denen die Heerscharen des Kalifats die Verteidigung gegen die Horden der Dschinn-Fürsten vorbereiteten. Die Fährte des Ifrit-Jägers führte mitten ins Labyrinth der Kalifenstadt. Der Galopp auf den Winden trug das Elfenbeinross immer höher hinauf. Das Zauberpferd benötigte keinen Atem und spürte keine Kälte. Doch wenn es dem Ifrit zur Hilfe eilen wollte, seinem großen, unbeholfenen, nicht sehr klugen Freund, dann würde es die Sicherheit der hohen Sphären bald aufgeben müssen. Seine Hufe galoppierten auf eisigen Strömen. Seine Schwingen durchschnitten das Nichts. Ich bin Magie. Ich bin Teil dessen, das alles beenden wird. Da überkam es Verzweiflung und Trauer, und es sank langsam zurück in die Tiefe, der funkelnden Perle Bagdad entgegen.
Töte dich,
zischte eine Stimme ganz nah an Tareks Ohr. Nicht männlich, nicht weiblich, nicht einmal menschlich.
Töte dich selbst, das ist guter Rat, der Beste.
Tarek tastete nach seinem linken Auge. Darüber spannte sich nicht mehr die schmutzige Binde, mit der er nach Bagdad gekommen war, sondern eine feste Augenklappe aus Leder, am Hinterkopf mit einem Band verschnürt.
Töte dich, so töte dich doch,
zischelte es abermals. Die Stimme des Narbennarren durchfuhr es ihn. Amaryllis in meinem Verstand.
Das ist guter Rat, der Beste.
Nein. Nicht Amaryllis. Kein körperloses Wispern, das nur in seinem Schädel existierte, sondern Worte aus dem Maul einer Silberschlange, gesprochen mit gespaltener Zunge. Tückisches Gerede wie Gift. Er öffnete das rechte, unversehrte Auge. Er lag auf einem Lager aus Strohsäcken, die stopplige Wange auf groben Stoff gepresst. Die Silberschlange kauerte vor ihm, keine Handbreit entfernt.
Es wäre gut, wenn du tot wärst, glaub mir. Nur Schmerz erwartet dich, wenn du weiterlebst. Nur Leid und Entbehrung.
Tareks Hand schoss vor und bekam das Biest zu fassen. Fest schloss sich seine Faust um den dünnen Reptilienleib. Ein zorniges Fauchen drang aus dem Maul, als die Schlange den Schädel verdrehte, um die Hauer in seinen Handrücken zu schlagen. Gift troff auf seine Haut. aber die Zähne vermochten sie nicht zu ritzen. Selbst dann wäre ihr Biss nicht tödlich gewesen, nur ungemein schmerzhaft. »Wo bin ich?« Das silberne Reptil zappelte hilflos an seinem Griff.
»In Bagdad. Wir sind in Bagdad. Ich kann dir Rat geben, guten Rat. Ich kann...«
»Behalt deine Lügen für dich!« Silberschlangen kannte er aus Samarkand, wo sie sich am liebsten in den Vergnügungs- und Elendsvierteln herumtrieben. Instinktiv spürten sie die Verzweifelten, Wagemutigen und Leichtgläubigen. Sie gaben Rat, der stets ins Verderben führte. Solange man sich dessen bewusst blieb, konnten sie einem kaum etwas anhaben. Die Schlangenschuppen rieben sich rau an seiner Hand, silbrig glitzernd wie ein Schmuckstück. Er stellte sie sich als Diadem um Sabatheas Hals vor. Sabathea, die ihn ebenso belogen hatte wie das verdammte Reptil in seiner Faust. Kurz erwog er, der Schlange den Kopf abzureißen, dann aber schleuderte er sie nur von sich. Sein gesundes Auge gewöhnte sich an den Fackelschein, der die Kammer in gelbliches Licht tauchte. Lehmwände ohne Fenster. Vor seinem Lager aus gestopften Säcken ein Tonkrug mit Wasser und ein Stück Fladenbrot. Erstaunt stellte er fest, dass sich keine Fliegen auf der Brotkruste tummelten. Die Luft war ungewöhnlich kühl. Er befand sich unter der Erde, in einem Keller. Mühsam setzte er sich auf, hielt sich den schmerzenden Kopf und stützte die Ellbogen auf die Knie. Er trug noch immer die rußgeschwärzte, stinkende Kleidung, die er von den Djinn in den hängenden Städten bekommen hatte, zusammen mit Sabathea. Sie war jetzt im Palast des Kalifen und er selbst in einem Kerker, so wie es aussah. Er war nicht sicher, wie er hergekommen war. Der mysteriöse Byzantiner, Al-Marik, hatte ihn in der Gosse aufgelesen, nachdem die Leibgarde des Kalifen Tarik aus dem Palast geworfen hatte. Immerhin hatten sie ihn nicht umgebracht. Sie hatten ihn für einen Besessenen gehalten, ein Umstand, dem er vermutlich sein Leben verdankte. Im Audienzsaal des Kalifen hatte man ihn gezwungen, die Binde von seinem linken Auge zu nehmen, von Amaryllis Auge. Gesehen hatte er damit nicht die Wirklichkeit, sondern ein Knirschen riss ihn aus seinen Gedanken. Die einzige Tür der Kammer wurde geöffnet. Kein Riegel an der Außenseite. Man hatte ihn also nicht eingeschlossen. Der Mann war groß und breitschultrig genug, um ein Leibgardist des Kalifen zu sein. Doch Al-Marik stammte aus Byzanz, weit im Norden. Ein Fremder in dieser Stadt, genau wie Tarik. Sie würden trotzdem keine Freunde werden.
»Zieh das an!«
Der Byzantiner warf ihm ein buntes Knäuel entgegen. Pluderhosen, ein Wams, eine einfache Weste.
»Die Augenklappe«, sagte Tarik. »Ist die von dir?«
Al-Marik nickte. Sein langes Haar war so schwarz wie die Schatten draußen vor der Tür und hing ihm ins Gesicht, weil er sich in dem niedrigen Kellerraum bücken musste.
»Danke.« »Ich habe mir dein Auge angesehen. Ein paar Adern sind geplatzt. Es ist Blut unterlaufen. Aber es sieht nicht schwer verletzt aus.«
»Ich kann noch immer damit sehen«, erwiderte Tarik und dachte, »nur sehe ich nicht das, was um mich ist. Nicht die Zukunft, wie Amaryllis geglaubt hat, sondern eine zweite, eine andere Gegenwart.« Was so viel Sinn ergab wie die Tatsache, dass er jetzt hier war und Al-Marik sich um ihn kümmerte. Erst gestern war der Byzantiner noch an der Seite der Falkengarde auf einem ihrer Teppiche geritten. Warum also meinte es ein Verbündeter des Kalifen gut mit ihm, nachdem Harun al-Rashid persönlich Tarik aus dem Palast verbannt hatte?
»Mich interessiert nicht, was du siehst«, knurrte Al-Marik. »Nur, was du gesehen hast, im Kopedak, in den hängenden Städten.«
Das also war es. Kein Mitleid. Nur Neugier, voller Argwohn.